aber ich werde das Projektmanagement nicht los. Und das ist genau mein Ding und von daher kann ich nur sagen, das ist so für mich immer das Entscheidungskriterium oder Unterscheidungskriterium, wo ich sagen kann, wenn du Generalist bist, dann bist du wahrscheinlich auch im Projektmanagement gut aufgehoben. Sprich, ich orientiere mich immer an langfristigen Zielen, die ich mir setze. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich ganz klare Prioritäten habe.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen und hoffentlich spannenden Episode unseres Podcasts mit Herz und Hirn, Geschichten aus der Unternehmensberatung. Mein Name ist Janina, ich arbeite bei der Gambit als Marketingmanagerin. Aber heute soll es nicht um mich gehen, sondern um meinen Gast Sebastian. Sebastian arbeitet bei der Gambit als Projektleiter, aber im Privaten hat er noch einiges Spannendes zu berichten, denn er ist Triathlet, Familienvater und arbeitet eben bei uns bei der Gambit. Und Sebastian träumt davon, irgendwann mal am Ironman auf Hawaii teilzunehmen. Bei der Gambit ist er bekannt, ja, für seine unglaubliche Disziplin, würde ich persönlich sagen, und sein Engagement für die Ziele, die er verfolgt. Lasst uns eintauchen in die Welt von Sebastian, der danach strebt, ja, neue Höhen zu erklimmen und Grenzen zu überwinden. Aber ich würde gerne das Wort an Sebastian direkt übergeben, bevor ich euch langweile. Deshalb herzlich willkommen, lieber Sebastian. Stell dich doch bitte einmal kurz selbst vor.
Ja, vielen Dank, Janina. Freut mich sehr, heute hier zu sein und diesen Podcast mit dir aufnehmen zu dürfen. Genau, mein Name ist Sebastian Schmitz. Ich bin 35 Jahre alt, wohne in Köln, bin zweifacher Familienvater und verheiratet, habe zwei tolle Kinder. Ja, du hast schon gesagt, ich bin begeisterter Ausdauersportler und ja, nebenbei, wenn ich das so sagen darf, auch Projektmanager bei der Gambit. Genau, bin jetzt seit mittlerweile fast 2 Jahren dabei. Und ja, so ganz kurz zu mir.
Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ich glaube, die Frage, die uns so am meisten interessiert und die auch immer einen guten Einstieg bildet, ist deine tägliche Arbeit als Projektleiter bei der Gambit. Ich bin im Marketing, kann mir wahrscheinlich nicht allzu viel drunter vorstellen. Deshalb die Frage, wie sieht ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus? Schrägstrich, gibt es den überhaupt?
Auf keinen Fall. Nein, also tatsächlich so einen klassischen Arbeitsalltag, hey, habe ich nicht wirklich. Ne? Natürlich ist es immer so, man kommt morgens ins Büro oder im Homeoffice und liest sich irgendwelche E-Mails durch, die dann vielleicht noch am Abend reingekommen sind. Sich einen Status über die entsprechenden Projekte zu verschaffen, das ist sozusagen auch die Hauptarbeit, die ich habe. Ne? Also mein Job ist es sozusagen, Projektpläne aufzustellen, gemeinsam mit dem Team, diese dann abzuarbeiten und eben ehrlicherweise dem kompletten Projektteam den Rücken freizuhalten, ne? Dass die frei arbeiten können, dass die ihre Aufgaben, die sie zu erledigen haben, durchführen können. Und letzten Endes geht es dann darum, den Status dieser Tätigkeiten einzuholen, den auch an den Kunden zu reporten. Ne? Egal, ob das jetzt ein Zeitplan ist, ein Budgetcontrolling oder Risiken oder sonst irgendwas. Und das ist das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Und das kann mal in der Woche so aussehen, das kann in der anderen Woche mal komplett anders aussehen. Ist immer von den Projektphasen und auch von den Projekten abhängig. Bin ich jetzt gerade in der Testphase, dann muss ich vielleicht irgendwelche Fehler reporten. Bin ich in der Implementierungsphase, dann gucke ich mir an, wie weit sind wir mit der Realisierung, mit irgendwelchen Entwicklungen etc. Und so sieht meine tägliche Arbeit aus.
Also wir können festhalten, bei Sebastian wird es nie langweilig. Vielleicht noch eine Frage, die auch so ein bisschen deinen Werdegang betrifft. Wie wird man denn Projektleiter? Also gibt es da einen vorgezeichneten Weg? Hast du ein bestimmtes Studium verfolgt? Weil natürlich auch viele von unseren Zuhörenden auch gerade in einem Bereich in ihrer Karriere stehen, wo es ja vielleicht an so Wendepunkte geht oder an Entscheidungen, welchen Weg ich einschlagen möchte, beruflicher Natur. Man entscheidet sich vielleicht für ein Studium. Deshalb gibt es irgendwelche ja, Tipps und Tricks aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man Projektleiter werden kann?
Sehr gute Frage. Habe ich mir tatsächlich vor, jetzt muss ich überlegen, 10, 15 Jahren mal Gedanken drüber gemacht, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, hey, was möchtest du denn machen? Und ich bin im Prinzip sehr schnell in das Thema Projektmanagement eingestiegen. Ich habe ganz am Anfang nach meiner Ausbildung bei der Deutschen Telekom direkt ein Angestelltenverhältnis bei einer Beratungsfirma angefangen und habe da auch im Projektmanagement sozusagen direkt mitgewirkt, damals aber noch im Projektmanagement Office. Das heißt, ich war im Prinzip dafür verantwortlich, wie eben schon gesagt, Statusberichte einzuholen, Budgetüberwachungen zu machen und im Prinzip dem Projektleiter selber so ein bisschen zu helfen. Und das waren so meine ersten Schritte im Projektmanagement, bin also mehr oder weniger da direkt reingestolpert. Die zentrale Thematik, die ich mir aber immer gestellt habe, oder die Frage ist, will ich eigentlich mehr Generalist oder Spezialist sein? Na, und ich bin eigentlich immer ein Typ gewesen, der vieles so ein bisschen kann, aber nichts richtig.
Willkommen im Marketing.
Und das ist ehrlicherweise für einen Projektmanager natürlich top, ne? Weil ich einen sehr, sehr breiten Blick auf die Projekte habe, sehr, sehr viele Dinge kenne, auch bei vielen Dingen mitreden kann. Aber wenn es dann halt in das tiefe Thema wirklich reingeht, in die Fachspezifika, da kann ich nicht mehr mitreden. So, und ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen selber herausfinden. Ich war auch als Consultant unterwegs und habe auch mal so diese Fachrichtung ausprobiert. Aber ich werde das Projektmanagement nicht los. Und das ist genau mein Ding. Und von daher kann ich nur sagen, das ist so für mich immer das Entscheidungskriterium oder Unterscheidungskriterium, wo ich sagen kann, wenn du Generalist bist, dann bist du wahrscheinlich auch im Projektmanagement gut aufgehoben.
Super spannend, danke. Wie bist du eigentlich auf die Gambit aufmerksam geworden? Also ich weiß, du bist ein Kölscher Jung. Troisdorf ist nicht allzu weit entfernt, aber wie bist du auf die Gambit aufmerksam geworden?
Ehrlicherweise über einen sehr, sehr guten Kumpel von mir, der sich der Gambit vor mir angeschlossen hat und gesagt hat, hey Sebastian, du bist doch auch im Projektmanagement und im SAP-Umfeld unterwegs. Ich habe hier einen sehr, sehr coolen neuen Arbeitgeber gefunden. Hast du nicht Lust, dir das einfach mal anzuhören? Und das habe ich dann gemacht. Und im ersten Gespräch war eigentlich klar, ey, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Habe mich super im ersten Gespräch aufgehoben gefühlt. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Aber ja, immer über Kontakte. Ja.
Du hast jetzt ja gerade berichtet, dass es ein Freund oder ein Bekannter war, der schon mal bei der Gambit war und dir so ein bisschen was davon erzählt hat. Jetzt bist du ja auch schon einige Zeit bei der Gambit. Würdest du sagen, dass sich das bewahrheitet hat, beziehungsweise wie würdest du die Arbeit bei der Gambit beschreiben, das Umfeld, die Zusammenarbeit?
Ja, da, ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten tatsächlich, weil man kennt das natürlich aus so diesen Bewerbungsgesprächen. Da kommt oftmals viel Marketing und Vertrieb mit ins Spiel. Ne? Hey, wir sind die Tollsten, wir machen das am besten. Und ehrlicherweise muss ich sagen, war das bei meinen Gesprächen auch so, dass ich direkt von Anfang an das Gefühl hatte, oh, da wird sehr, sehr viel für den Mitarbeiter gemacht. Das ist ein großes Thema, den Mitarbeiter selber auch in den Vordergrund zu stellen und ihn bei allen Thematiken zu unterstützen. Ist auch heute etwas, wo ich sage, habe ich selten so erfahren, so viel Wertschätzung tatsächlich für einen Menschen im Arbeitsumfeld. Und ja, wir waren am Anfang, als ich bei der Gambit angefangen habe, 3 Personen, die im Prinzip in einem Raum standen. Und wir waren 5 Minuten im Prinzip vorher da, vor dem eigentlichen Treffpunkt mit der Personalchefin. Und dann haben wir uns alle angeguckt und haben geguckt, hey, wir gucken jetzt mal, ob das, was die Gambit uns denn da versprochen hat, tatsächlich Realität wird. Da mussten wir alle lachen, weil wir alle das gleiche Gefühl hatten. Wir haben dann aber durchaus ja in der Probezeit auch verschiedene, ich nenne es mal so Statusgespräche. Ne, wie geht's euch? Und das auch immer in der gleichen Runde. Und am Ende der Probezeit genauso. Und dann haben wir uns eigentlich alle 3 wieder angeguckt und haben gesagt, ja, hätten wir nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich 1:1 so. Und das hat man, glaube ich, nicht so oft. Ich glaube, da ist viel, ich sag mal, Realität, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung, dann bei vielen Jobs, die man anfängt, vielleicht dabei, dass vielleicht doch nicht alles so eintritt, wie man sich das am Anfang ausgemalt hat. Aber hier war es tatsächlich 1:1 und das Gefühl hält sich bis heute. Von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden, ja.
Wie schön zu hören.
Ja.
Vielleicht noch ein anderes Thema mal angerissen. Wenn man dich auf LinkedIn verfolgt, dann geht es viel um das Thema Triathlon. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, auch in den Gesprächen mit dir, dass es ein Thema ist, was dich bewegt, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, manchmal auch Nervenkraft. Und das natürlich auch zusätzlich zu deinem sehr anspruchsvollen Arbeitsalltag und natürlich auch der Tatsache, dass du Papa von zwei Kindern und Ehemann und Freund auch noch bist. Wie sieht das Ganze aus als Projektleiter? Hast du irgendwelche Tipps und Tricks, gerade was das Zeitmanagement angeht, wo du vielleicht sagst, das ist so ein bisschen mein Handwerkszeug, das Skillset, was ich auch als Projektleiter mir so ein bisschen erarbeitet habe, was mir auch durchaus im Bereich des Triathlon-Trainings weiterhilft, weil ich dich auch als sehr strukturiert einschätze? Oder sagst du, keine Ahnung, was der Tag heute bringt, ich versuche alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Also wie managst du das? Und nimm uns doch vielleicht auch so ein bisschen mit, ja, in deine Reise über das Thema Triathlon, was dich ja wirklich viel beschäftigt und was dich ja auch auszeichnet.
Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich kann nichts so richtig, aber vieles vielleicht ein bisschen. Und da Triathlon ja aus drei Sportarten besteht, ist das natürlich für mich das gefundene Fressen. Ja, letzten Endes weiß ich, dass ich den Sport brauche. Ja, dass ich ohne den Sport nicht funktioniere. Weder im Privaten noch im Beruflichen. Von daher ist das für mich ein Dreh- und Angelpunkt, wo ich loslassen kann, wo ich auch mal mich auspowern kann, wo ich Emotionen rauslassen kann, die vielleicht auch nicht auf die Arbeit gehören. Ne? Gerade so Aggression, Wut, wenn mal irgendwas nicht geklappt hat. Hey, das will ich im Arbeitsumfeld nicht rauslassen. Ich schreie ja hier niemanden an. Aber wenn man da mal ordentlich in die Pedale tritt auf dem Rad, dann kann man da auch schon mal ein bisschen Wut auch rauslassen. Und das gehört ja auch, glaube ich, mit dazu. Ja, Tipps habe ich natürlich. Du hast eben schon gesagt, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Das ist so. Und ich plane auch sehr, sehr gerne. Und habe mal am Anfang gesagt, als ich mit diesem Triathlon angefangen habe, ich mache mir einen 5-Jahres-Plan. Und ich möchte, es gibt ja unterschiedliche Distanzen, die meisten kennen wahrscheinlich so diese Ironman-Distanz, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und dann Marathon mit 42 Kilometern hinten drauf laufen. Den möchte ich irgendwann mal machen. Und ich bin aber, wie gesagt, ein sehr strukturierter und planerischer Mensch, der dann gesagt hat, okay, ich baue mir diesen 5-Jahres-Plan auf, steigere mich langsam, weil es ist für mich durchaus auch ein Sport, den ich noch sehr, sehr lange machen möchte. Also nichts Kurzfristiges, wo man sich dann mal kurz kaputt macht, sondern das soll was Langfristiges sein. Und so ist eigentlich alles bei mir auch so ein bisschen aufgebaut. Sprich, ich orientiere mich immer an langfristigen Zielen, die ich mir setze. Egal was das ist, ob das im beruflichen Kontext ist, wenn man so ein Projekt 2-3 Jahre lang dauert und man weiß das, dann ist eben es wichtig, auch immer dieses langfristige Ziel vor Augen zu haben. Jetzt hast du mich natürlich auch gefragt, wie machst du das denn mit dem Zeitmanagement? Ich bin Familienvater, ich bin Ausdauersportler, Triathlet und ich bin auch Projektleiter. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich ganz klare Prioritäten habe. Also das klingt immer so ein bisschen blöd, aber Prio 1 ist bei mir die Familie. Ich glaube, das ist irgendwo auch nachvollziehbar, ist für mich auch das Wichtigste. Und an Prio 2 kommt für mich der Sport. Und das ist so etwas, wo mich dann immer viele angucken und sagen, Moment, verdienst du damit dein Geld? Nein, tue ich nicht. Ja, das ist ein sehr teurer Sport, wenn ich das so sagen darf. Aber an dritter Stelle kommt erst mein Job. So, und so strukturiere und orientiere ich mich auch den ganzen Tag über an diesen Prioritäten. Das heißt, wenn mich jetzt heute hier während dieser Podcast-Aufnahme meine Tochter anruft und sagt, hey Papa, ich habe ein großes Problem, dann drücke ich auf Stopp und bin weg. Ja, und da habe ich ehrlicherweise auch keine Kompromisse. Genauso ist es auch, dass ich genau weiß, ey, ich werde jetzt heute keinen 18-Stunden-Tag auf der Arbeit verbringen, weil ich noch trainieren möchte. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich morgen nicht zu gebrauchen. Da ist das etwas, was man, glaube ich, ganz fein für sich auch selber herausfinden und abstimmen muss. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich war ganz am Anfang auch schon im Projektmanagement unterwegs. Da war ich noch kein Familienvater. Da stand die Familie auch nicht an Prio 1, ja, sondern war es erstmal für mich wichtig, im Job Fuß zu fassen. Diese Prioritäten können sich natürlich auch ändern. Aber so strukturiere ich im Prinzip jeden meiner Tage, jeden meiner Wochen. Natürlich kann das kurzfristig auch Einschränkungen geben, wenn man mal auf einer Dienstreise ist. und man genau weiß, dass man jetzt heute nicht so gut trainieren kann, weil man vielleicht auch abends nochmal mit dem Kunden essen geht. Alles gut, alles richtig. Ich glaube, da gehört auch viel Akzeptanz dazu, dass es dann letzten Endes auch so ist. Aber sich diese Prioritäten für sich selber zu setzen, diese herauszufinden und diese dann auch knallhart zu verfolgen, ist, glaube ich, etwas, was einem für dieses Zeitmanagement extrem weiterhilft.
Absolut. Die Frage, die sich mir jetzt gerade so stellt, ist, hast du jeden Tag Lust und bist motiviert, weil ich weiß ja, dass du auch bei der Gambit einen Kurs anbietest, der sich um das Thema Motivation dreht. Ne? Also da bist du wohl Experte und ich kenne es von mir. Ich verfolge so ein paar sportliche Ziele auch mehr oder weniger ambitioniert, aber ich habe nicht immer Lust. Und ich weiß, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wenn Tag X ist, zum Beispiel Freitag, steht bei dir Schwimmen an, komme, was der wolle. Und so bin ich nicht, also wirklich nicht. Und kann mir da, glaube ich, auch eine große Scheibe von dir irgendwie noch abschneiden. Aber wie sieht das denn aus? Bist du immer motiviert? Und wenn nein, wie sorgst du dafür, dass du dann trotzdem aufstehst und im Schwimmbad stehst morgens um 6? Also gibt es da irgendwelche Techniken und Tools, die du unseren ZuhörerInnen mit an die Hand geben kannst?
Ist eine gute Frage. Ganz ehrlich zu beantworten, nein, habe ich nicht. Ich habe auch nicht immer Bock darauf. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, ich habe Bock auf das Ergebnis. Ich habe Bock auf das große Ziel, was ich verfolge. Das treibt mich an und das in mir Emotionen aus. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also ich habe ein Ziel, dass ich jetzt sage, ich möchte an dem Tag X das und das machen. Das ist mein großes Ziel und da habe ich unfassbar Lust drauf. Und ich weiß, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich das und das machen. Und wenn das eine gewisse Priorität in meinem Leben hat und ich Zeit dafür opfere, dann möchte ich das auch gut machen. Und deshalb stellt sich für mich nicht die Frage, ob ich freitags um 5.30 Uhr nochmal den Snooze-Button drücke, sondern das ist zur Regelmäßigkeit geworden. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wenn da eine gewisse Routine reinkommt. Hey, jeder von uns hat wahrscheinlich nicht gerade Bock, sich morgens und abends die Zähne zu putzen, aber wir machen das. Das ist Routine. Ne? Und ich glaube, wenn man das schafft, diese Routinen im Alltag zu etablieren, dann ist das Normalität und dann bringt das einen auch zu einem Ziel und dann hat man da auch Bock drauf.
Gut, das heißt, wenn du mit Leuten sprichst, die vielleicht auch Lust darauf haben, ein bisschen ambitioniertere sportliche Ziele zu verfolgen, sei es Triathlon, sei es vielleicht auch mit dem Schwimmen einfach mal anzufangen, die Technik so ein bisschen zu verbessern, würdest du sagen, der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, ganz klar Prioritäten zu setzen. Aber hast du vielleicht auch noch ein paar andere praktische Tipps, wie man vielleicht auch so ein anspruchsvolles Trainingsprogramm in einen bereits vollen Zeitplan integrieren kann? Blocker im Terminkalender oder ja, gibt es da vielleicht noch andere Tools und Techniken?
Also du hast das gerade so schön angesprochen, Stichwort Prioritäten. Ich glaube, die Prioritäten ist ein Mittel, aber nicht das Zentrale. Das Wichtigste ist, sich erst einmal die Frage zu stellen, warum will ich das denn? Warum mache ich das? Das hat ja nicht nur etwas mit jetzt bei mir mit dem Triathlon zu tun, alles schön und gut, aber es ist ja vielleicht im Job genau das Gleiche. Ne? Also warum fahre ich denn morgens ins Büro? Was will ich denn da? Was will ich denn da erreichen? Also ist das für mich nur ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen oder will ich vielleicht auch noch ein paar andere Dinge erreichen? Und diese Frage nach dem Warum ist extrem wichtig, weil die dich immer wieder antreiben sollte. Also wenn es mal irgendwie hart wird und mal irgendwie schwer wird und du hast gar keine Antwort auf das Warum, dann wird deine Motivation darunter leiden. Ja, also wenn wir jetzt sagen, hey, warum nehmen wir diesen Podcast überhaupt auf, wenn wir doch eigentlich beide gar keinen Bock darauf haben, ja, dann können wir es auch lassen. Ja? Und dann ist natürlich die Folge daraus, dass ich jetzt hingehe und daraus dann meine Prioritäten ableite. Also wenn ich sage, ich möchte Erlebnisse generieren, ich möchte Erinnerungen für mich selber schaffen, Und deshalb mache ich das. Und da gehört der Weg dahin genauso dazu. Dann gewinnt das auch in meinem Alltag vielleicht an Priorität. Und dann kann ich mir das anders strukturieren. Konkrete Tipps. Ja, du hast es schon angesprochen. Auch ich habe Blocker im Kalender. Ich fange logischerweise mittwochs und freitags an meinen Schwimmtagen nicht vor 8.30 Uhr an zu arbeiten. Das ist so. Das wissen auch alle. Das wissen alle Kunden. Das wissen alle Kollegen. Das weiß meine Familie. Ja, also mittwochs und freitags bringt meine Frau die Kinder in die Kita und in die Schule. Heißt aber genauso auch, ich bin Dienstag und Donnerstag dran. Ne? Und auch da fange ich nicht vor 8.30 Uhr an zu arbeiten, weil da habe ich einen familiären Job zu erledigen. Und auf den habe ich auch Bock. Ne? Also den mache ich, da stelle ich mir die Frage des Warum ja auch, bevor ich Kinder kriege. Und das ist für mich halt das Wichtige. Ne? Ich glaube, ein großer Tipp, den ich geben kann, und ich meine, den hast du ja auch sozusagen von mir herausgefunden, ich rede darüber, was ich mache und was mir wichtig ist. Ich kommuniziere viel darüber, um auch bei dem Gegenüber für ganz klare Erwartungshaltungen zu sorgen. Das fängt vielleicht bei dem Blocker im Kalender an, dass alle auch auf der Arbeit wissen, wenn sie in meinen Kalender gucken, was das denn für ein Blocker sein könnte. Das geht aber vielleicht auch weiter, dass klar ist, dass ich nicht auf jeder Familienfeier, auf jedem Geburtstag, auf jeder Firmenveranstaltung Alkohol trinke. Wenn ich das nicht kommunizieren würde, würden sich alle fragen, hey, was ist mit dem los? Was ist denn das für ein Spielverderber? Ne? Schade, den brauchen wir jetzt beim nächsten Geburtstag nicht mehr dabei. Oder man sagt halt, boah, guck mal, der hat das und das Ziel, das verfolgt er mit einer Akribie, die ist unverwechselbar. Das ist eine andere Story. Und darüber zu kommunizieren, seine Ziele zu formulieren und da dann auch dahinter zu stehen, das ist, glaube ich, dann viel, was auch mit Authentizität zu tun hat. Und das muss passen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich habe, viel darüber zu kommunizieren.
Communication is key, sagt man so schön.
Ja, auf jeden Fall.
Welche Parallelen siehst du zwischen dem Projektmanagement und der Vorbereitung auf einen sportlichen Wettkampf?
Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist eins zu eins das Gleiche. Hier ein SAP-Projekt durchführen, dann durchlaufen wir gewisse Phasen. Wir haben vielleicht irgendwo eine Konzeptionsphase, wir haben eine Implementierungsphase, wo wir anfangen, die Dinge, die wir konzipiert haben, zu realisieren. Wir haben eine Testphase und wir haben Go-Live. Bücher, Projektphasen. Im Triathlon ist das genau das Gleiche. Ich habe im Training eine Vorbereitungsphase. Ich tue also erstmal alles dafür, einen Plan aufzustellen, wie ich dieses Ziel denn erreichen möchte. Ich unterteile das genauso in unterschiedliche Phasen. Ich habe auch da eine Vorbereitungsphase und eine, ich nenne sie immer die Base-Phase. Viel Grundlagentraining, gucken, dass alles funktioniert, dass man Routinen etabliert, eben schon mal kurz angedeutet, und dass das Alltag wird. Ja, und dann kommt eine Art Bildphase, kann man vielleicht mit der Realisierung so ein bisschen gleichsetzen, im Projektmanagement, im SAP-Umfeld. Und Bild heißt im Prinzip, ich baue jetzt auf dieser Basis auf und gucke, dass ich in Form komme. Ne? Ich baue, ich parametrisiere sie. Genauso baue und parametrisiere ich auch meinen Körper. Und ganz wichtig ist, ich habe eben ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal über Statusberichte gesprochen, die bei mir im Projektmanagement eins zu eins dazugehören, die aber bei mir im Training auch dazugehören. Ich gucke mir auch an, was habe ich denn jetzt für Trainingseinheiten? Wie habe ich denn diese Trainingseinheiten vor 4 Wochen geschafft? Wie gut war ich denn da? Ich mache regelmäßige Leistungsdiagnostiken, wo ich gucke, wo stehe ich und woran muss ich denn jetzt noch arbeiten. Und dann geht es irgendwann darum, dass ich Testwettkämpfe mache. Dass ich mir also vor so einer Langdistanz eben meine Mittel- oder eine Kurzdistanz raussuche, um einfach mal zu testen, wie funktioniert denn das Equipment, wie funktioniert die Verpflegung während so einem sportlichen Wettkampf. In der Testphase, im Projektmanagement und in der Implementierung von SAP-Bausteinen ganz genauso. Und dann kommt irgendwann der Tag X. Den bereite ich genauso vor.
Cool. Vielleicht noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben bei der Gambit dieses Jahr im Januar unser neues Puls-Magazin gelauncht. Das ist unser Kundenmagazin, was quartalsweise erscheint. Und da haben wir auch schon ein bisschen über Sebastian berichtet und auch so ein bisschen angeteasert, ja, in welche sportliche Richtung es bei ihm geht, nämlich Triathlon. Auf der Seite liegt Sebastian völlig, mit voller Glückshormone wahrscheinlich, auf dem Boden, ist völlig fertig, aber man sieht, dass ihm ein richtig fettes Grinsen im Gesicht steht. Beschreib doch mal das Foto. Was war das für eine Situation?
Boah, da kriege ich ja fast schon wieder Tränen in den Augen. Sind eigentlich die Momente, wofür man das macht. Und so eine Vorbereitung auf so ein Event, das war in dem Fall der Ironman in Kopenhagen, 2023, habe ich mich 9 Monate lang drauf vorbereitet. Schon mal gesagt, ja, 5-Jahresplan. Ich habe davor das Jahr den Ironman in Klagenfurt gemacht, das war der erste. Mit dem war ich nicht ganz zufrieden. Aber da habe ich schon gemerkt, hey, da geht irgendwie noch was, du willst da noch mehr erreichen. Und Monate sind natürlich auch viel mit, oder haben viel mit Verzicht zu tun. Ich habe schon mal gesagt, ich gehe dann durchaus auch mal früher ins Bett als andere, um dann morgens um 5.30 Uhr auch wieder aufstehen zu können. Und wenn du merkst, das ist genau wie wenn du ein Go-Life bei so einem SAP-Projekt hast, du hast da 2 Jahre lang drauf hingearbeitet, und auf einmal funktioniert das, was du da tust. Bleibst du am Ende die Ziellinie, du hast Freunde, Familie, Kollegen dabei. Und das hat alles funktioniert und das klappt. Das sind so Bilder für die Ewigkeit, die sich bei dir im Kopf einbrennen. Wo ich immer so schön sage, die kannst du auch deinen Enkelkindern noch erzählen. Ja, und das ist letzten Endes mein Warum. Ich möchte genau diese Erlebnisse schaffen, von denen ich später noch stolz berichten kann. Und das kann ein SAP-Projekt genauso sein wie ein Finish bei einem Triathlon. Und, da kommen so viele Emotionen zusammen. Man durchläuft sozusagen das Ganze nochmal wie in so einem Film, ne? Und dann hat man nochmal verschiedene Situationen aus dem Training vor sich. Dass es einem da alles durch den Kopf geht. Unglaublich viele Emotionen. Und wenn das zusammenkommt und man merkt, man hat das Ziel, was man sich gesteckt hat, erreicht. Und in dem Fall war es in meinem Spiel wirklich übertroffen. Dann ist das überragend.
Lud, also herzlichen Glückwunsch nochmal zu der Leistung. Was sind deine Ziele für dieses Jahr, für das Jahr 2024? Egal, ob sie sportlicher Natur, privat oder beruflich sind.
Oh, das ist interessant, weil ich jedes Jahr hingehe und meine Ziele aufschreibe. Ich durchaus empfehlen, das auch mal wirklich schriftlich mit Blatt und Papier zu tun, weil so ein Ziel, was einmal auf einem Blatt steht, was man da selber hingeschrieben hat, da kann man auch 6 Monate später noch viel draus lesen. Die erste Frage ist immer, hey, wie hast du es denn aufgeschrieben? Also hast du das mal auf irgendeinen Zettel gekritzelt? Oder hast du dir ein schönes Buch genommen, wo du das sauber reingeschrieben hast? Wie wichtig ist dir das denn? Und wenn man dann sich das später nochmal anguckt, dann merkt man sehr schnell, ob man diese Ziele denn dann auch wirklich verfolgt und was damit passiert. So mache ich das. Und ich habe da ein kleines Büchlein für, wo ich jedes Jahr meine Ziele reinschreibe. Und das fängt erstmal ganz banal dabei an, dass ich sage, ich habe gewisse Events, die ich machen möchte, Erlebnisse, die ich schaffen möchte. Das geht darüber, dass ich mich in gewissen Bereichen engagieren möchte, dass ich Projekte zu Ende bringen möchte, abschließen möchte, um genau diese Erlebnisse zu schaffen. Da steht aber zum Beispiel auch drin, dass ich in diesem Jahr 200 Kilometer schwimmen möchte. Ja? Und natürlich, das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ich das eine Ziel erreiche, dann werde ich wahrscheinlich auch das andere erreichen. Wo fängt das bei mir an? So, und um da auch konkret zu werden, ich habe dieses Jahr die Challenge in Rot vor mir. Das ist eigentlich der bedeutendste Langdistanz-Triathlon in Deutschland. ich auf jeden Fall dieses Jahr mitmachen, am 7. Juli. Da trainiere ich gerade drauf. Und da will ich unter 9,5 Stunden ins Ziel kommen. Das wäre so das große Ziel für mich. Dann gibt es Ende September noch den Berlin-Marathon. Den möchte ich ganz gerne einmal unter 3 Stunden laufen. Auch noch so ein Ziel von mir, so eine magische Marke. Auch da, ne? Wieder Erlebnisse schaffen. Wenn man irgendwann sagt, man ist mal einen Marathon in 3:02 gelaufen, ist das ein anderes Unterfangen, als wenn man sagt 2:58. Ne? Ist leider so. Das sind so die sportlichen Unterfangen. Dann klar gibt es noch verschiedene private Ziele. Ne? Ob das dann ist, dass ich so und so viel mit meiner Tochter unterwegs sein möchte. Oder endlich, dass mein Sohn Fahrrad fahren lernt oder solche Geschichten gehören da genauso dazu. Und so priorisiere ich das dann auch. Ne? Also es ist durchaus dann so, dass ich samstags das Fahrradfahren mit meinem Sohn vorziehe und mein Training drumherum lege. Na, ich habe eben über die Prioritäten gesprochen. Da.
Super spannend. Vielen, vielen Dank. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen was aus meiner Perspektive. Du hast auch schon darüber gesprochen, dass du dir zum Ende eines Kalenderjahres zum Beispiel Gedanken machst, wie könnte das nächste Jahr aussehen? Was sind meine Ziele? Und darüber hatten wir auch letztes Jahr schon mal gesprochen. Das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, mir zum ersten Mal ein Vision Board zu machen. Das heißt, ich habe 12 verschiedene Bereiche meines Lebens genommen, sei es Arbeit, Freunde, Beziehungen, Finanzen, Sport, whatever, und habe die so ein bisschen klassifiziert. Und auch da war das Learning, umso spezifischer und messbarer sie sind, desto besser. Es reicht nicht zu sagen, ich mache jetzt mehr Sport, sondern ich habe mir wirklich aufgeschrieben, ich mache 4-mal die Woche Sport XY. Und das habe ich auf verschiedene Bereiche meines Lebens übertragen. Und jetzt, gerade so zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir März. Und ich kann da echt aus eigener Erfahrung sagen, dass das mir zum Beispiel auch enorm geholfen hat, sich wirklich die Ziele klar vor Augen zu führen. Ich habe das auch ganz schön visualisiert. Das hängt bei mir zum Beispiel im Homeoffice an der Wand mit Fotos. Habe ich mich da mit Klebstift oder mit Kleber und Stift und Schere eben hingesetzt und habe mir das auch möglichst schön gestaltet, sodass man da auch wirklich einen guten Grund hat, am Ende eines jeden Tages mal drauf zu gucken, um einfach so ein bisschen konkreter die Ziele zu verfolgen. Also auch sowas ist, kann ein Tool sein.
Aber das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Ich habe jetzt eben über mein kleines Büchlein gesprochen. Ja, eine gewisse Relevanz dann auch zu haben für dich selber. Du hast das jetzt in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Du hast von 12 Bereichen gesprochen. Bei mir sind es 4 Bereiche. Na, bei mir kommt als viertes Thema noch der Kölner Karneval dazu, was immer noch eine Herzensangelegenheit ist. Und dafür dann Ziele zu definieren, ist, glaube ich, ein ganz schönes Unterfangen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu. Ich bin immer ein Freund davon, sich mal sein bisheriges Leben mit wichtigen Ereignissen aufzuzeichnen. Wir neigen eigentlich dazu in unserem Leben, dass wir ganz am Anfang ganz, ganz viele neue Dinge machen. Na, wir lernen laufen, wir lernen sprechen, das erste Wort, wir lernen rechnen, wir lernen schreiben, wir lernen, ne, das ist in ganz kurzen Abständen sehr, sehr viel. Und diese Ereignisse werden eigentlich von Jahr zu Jahr zu Jahr, je älter wir werden, immer weniger. In der Regel lassen sich aber für die Ereignisse, die für uns wichtig sind, für uns persönlich, Oberbegriffe finden. Ja? So, bei mir kann das zum Beispiel das Wort Ehrgeiz sein, was sich irgendwie so durch mein Leben durchzieht. Struktur ist auch so ein Wort. Ich kann jeden dazu mal ermutigen, sich die wichtigen Ereignisse in seinem Leben einmal aufzuschreiben und versuchen, dafür einen Oberbegriff zu finden. Jegliche weitere Aktivität und Ziel, das du dir setzt, das, ich will jetzt nicht sagen sollte, aber du wirst mehr motiviert sein, wenn es zu diesem Wort passt. Weil es einfach deinem Naturell und deinem Wesen entspricht. Und du das tust und mal für deine 12 Bereiche aufführst, dann wirst du das vielleicht genauso haben. Und dann wirst du auch merken, hey, das eine Ziel ist so das, das passt da irgendwie nicht dazu. Und dann merkst du wahrscheinlich auch, dass dich das weniger motivieren wird. Aber dann hast du vielleicht auch Ziele, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf. was auch dann dazu passt. So und so kann man sich so seinen Lebensweg, ich sag mal, aktiv gestalten auf Basis der Vergangenheit, weil was in der Vergangenheit dir wichtig war, das wird dir auch in Zukunft wichtig sein. Und danach lässt es sich so ein bisschen einfacher strukturieren.
Wow. Ich bin dafür, dass Sebastian auch noch ein Motivationsbuch schreibt. Also ich würde es auf jeden Fall kaufen.
Ich denke mal drüber nach, ja.
Als nächstes Standbein noch. Du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Der Kölner Karneval spielt eine große Rolle in deinem Leben.
Absolut, ja.
Und ich habe sogar von zu Hause aus bei mir in Heidelberg den Kölner Rosenmontagszug mitverfolgt und habe dich gesehen.
Oh ja.
Wie kommt's dazu?
Es entspricht meiner Prio 1, meiner Familie. Ich bin im Prinzip in Köln groß geworden. Bin in Köln aufgewachsen. Seit ich denken kann, bin ich Kölner. Kann Kölsch sprechen. Bin auch mit der kölschen Sprache auch aufgewachsen. Meine Großeltern haben Kölsch gesprochen. Das zieht sich bei mir so durchs Leben durch. Wie gesagt, ne, ich habe es eben schon gesagt, sind Erlebnisse bei mir aus der Vergangenheit, aus denen ich auch die für die Zukunft und die Ziele ableite. Das Spannende ist, glaube ich, dass Karneval aus meiner Perspektive ein sehr negatives Image hat. Und da bin ich überhaupt gar kein Freund davon. Ich bin auch kein Freund davon, Karneval als, Entschuldigung die Wortwahl, Saufveranstaltung zu sehen. Sondern Karneval ist tatsächlich viel, viel mehr. Da steckt viel Historie drin. Das ist, und das wissen viele nicht, ein eigentlich kirchliches Fest. Nicht umsonst immer 6 Wochen vor Ostern. Und dieses Fest hat natürlich einen tieferen Hintergrund. Und mir ist es wichtig, dass Kinder, ja, jetzt kommt wieder meine Familie mit ins Spiel, mit diesem Hintergrund aufwachsen und verstehen, warum es diesen Karneval denn gibt, was das eigentlich für ein Ziel hat und wie wichtig das ist. Es ist auch durchaus ein politisches Fest, ein politisches Unterfangen und hat eben in erster Linie mal überhaupt nichts mit Alkohol zu tun. Und diese Botschaft zu transportieren, ist mir sehr, sehr wichtig. Und da auch was zurückzugeben, das ist alles ehrenamtlich, was die meisten da tun. Und das mag ich sehr, sehr gerne, ja.
Du hast ja auch mal berichtet, dass du in der Nippeser Bürgerwehr aktiv bist und dass es eben nicht nur ein karnevalistischer Verein ist, sondern dass ihr wirklich auch gemeinnützige Aktionen ins Leben ruft und da eigentlich das ganze Kalenderjahr über ja sehr ambitioniert unterwegs seid und euch da auch wirklich sozial engagiert. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen berichten?
Ja, es gibt da immer für mich so ein prägendes Erlebnis jedes Jahr. Da ist so ein Karnevalsverein, das erlebe ich sehr, sehr selten in anderen Vereinen oder Gemeinschaften. Da gibt es unglaublichen Zusammenhalt. Da wird nicht darüber diskutiert, wer woher kommt, sondern wird zusammengehalten. Und ich beschreibe das immer so schön, wenn man mal irgendwo ein Haus baut und bei uns in der Karnevalsgruppe mal fragt, ob da irgendwie ein Handwerker mal zur Verfügung stehen würde. Da meldet sich der Maler, der Elektriker, der Dachdecker und dann kommen die so nacheinander und man hilft sich. Das braucht es, glaube ich, viel, viel öfter bei uns in der Gesellschaft. Da bin ich fest von überzeugt. Das Wichtige ist aber für mich auch, dass man die sozialen Aspekte nicht ganz außer Acht lässt. Und ein Erlebnis, was wir jedes Jahr haben, wir haben am Weiberfastnacht treffen wir uns morgens. Du hast schon gesagt, Nippeser Bürgerwehr. Wir sind in Köln-Nippes beheimatet. Und wir ziehen mit kompletter Montur, mit Uniform durch Nippes und besuchen unterschiedliche Lokalitäten, spielen da ein Ständchen, singen ein bisschen und so weiter und so fort. Da haben wir auch immer einen Auftritt im Krankenhaus. Und wir ziehen im Prinzip einmal komplett durch das Krankenhaus durch, mit klingendem Spiel, wie wir so schön sagen. Das heißt, mit Musik in Uniform und marschieren da durch. Und alleine, wenn man dann mal links und rechts in die offenen Türen, in die Zimmer reinguckt, dann erlebt man an der einen oder anderen Stelle, wie viel dem Menschen das denn überhaupt wert ist, dass man das tut. ich weiß, hey, das kostet mich eine halbe Stunde oder eine Stunde meines Lebens. Aber du hast, ich habe keine Ahnung, vielleicht 800 Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, eine riesen Freude gemacht. Viele Tränen jedes Jahr. Und das ist einfach ein prägendes Erlebnis. Und genauso ist das so, wenn wir im Kinderkrankenhaus in der Amsterdamer Straße sind und du dann teilweise die Kinder auf dem Balkon siehst, wie sie, ich sag mal, durchaus leiden. Das siehst du denen an, die vielleicht auch gerade nicht so eine schöne Zeit haben. Und du auch denen schöne Momente bescheren kannst und da Kamelle reinschmeißt, mehr oder weniger. Und auch Spendengelder übergeben kannst, die den Kindern halt weiterhelfen. Mir sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich sehr, sehr viel zurückgeben.
Ganz großen Respekt für eure Leistung und für euer Engagement. Ich hatte das natürlich als Person, die aus Süddeutschland kommt, gar nicht so richtig auf dem Schirm und bin ja wirklich jedes Mal beeindruckt und auch berührt, wenn du davon berichtest. Also
ja, ich glaube, das ist auch, wie gesagt, ich habe das eben schon gesagt, ein falsches Image, was der Kölner Karneval hat. Weil natürlich die interessanten Bilder, die durch die Presse gehen, die von den vollen Straßen mit weiß ich nicht wie viel Alkohol in den Händen ist. Es gibt ja bei uns in Köln das ominöse Dreigestirn, ne, aus Prinz Bauer und Jungfrau. Und da muss man sich einfach mal vorstellen, dass die meines Wissens nach über die Hälfte ihrer Auftritte in sozialen Einrichtungen haben. Also das ist eben nicht alles Party, wie es denn dargestellt wird, sondern viel soziales Engagement und eben viel der Gesellschaft auch zurückgeben und Spaß und Freude zu verbreiten. Und das ist der Hauptgrund, warum es diesen Karneval gibt. Ne? Spaß zu verbreiten und auch mal nicht an morgen zu denken.
Absolut. Wo wir schon bei Spaß und Freude sind, die verbreitest du auch bei uns in der Gambit, nämlich bei den Gambit Activities, wo du ja uns Gambit so ein bisschen beibringst, wie man so richtig das Tanzbein schwingt. Ui. Ich spreche aus eigener Erfahrung mit zwei linken Beinen, hat Sebastian zusammen mit unserer lieben Kollegin Corinna uns Gambits, die darauf Lust hatten, so die Basics an Tanzgrundlagen beigebracht. Wie kommt es dazu, dass noch, ja, neben all deinen zusätzlichen Hobbys, bist du ja auch noch ein ambitionierter Tänzer, oder?
Ich war ein ambitionierter Tänzer. Das mit den zwei linken Beinen kann ich übrigens nicht bestätigen. Das möchte ich hier ganz klar klarstellen.
Das muss er jetzt sagen.
Bei deinem Tanzpartner sieht das vielleicht anders aus, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, genauso wie ganz viele mit, 15 Jahren angefangen, einen Tanzkurs zu belegen. Habe alle Stufen, die es denn da so gibt, durchlaufen und habe mich, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, da war ich so ungefähr 21, mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, dazu entschlossen, das Ganze ein bisschen intensiver zu betreiben. Da habe ich übrigens noch keinen Triathlon gemacht, sondern sind wir durch Deutschland getourt und haben Disco Fox Turnier getanzt. Und so kam das, dass man dann natürlich sehr, sehr oft in der Tanzschule unterwegs war, viel trainiert hat und das Ganze eben auch, ein bisschen ambitionierter betrieben hat. Sich so durchgezogen und ehrlicherweise, seit meine Tochter auf der Welt ist, haben wir das so ein bisschen an den Nagel gehangen, aber die Dinge bleiben natürlich. Und als die liebe Corinna dann gesagt hat, sie würde hier gerne bei den Gambit Activities einen Tanzkurs etablieren und auf der Suche war nach einem entsprechenden Tanzpartner, der es dann mitmacht, habe ich auch da gesagt, ja, da gebe ich gerne was zurück. Ich habe natürlich auch immer von ehrenamtlichen Tanzlehrern und so weiter profitiert. Und auch da sagen, hey, gerne, ne? Macht irrsinnig viel Spaß. Und ich mag es einfach, auch beim Triathlon, auch im Projektmanagement und auch beim Tanzen, wenn man Fortschritt erkennt. Und das geht natürlich beim Tanzen unfassbar schnell, dass man so von ich kann nicht tanzen, auf einmal merkt, man kann den Grundschritt, man kann so die ersten Schritte machen. Man sieht, wie sich die Leute auf einmal lächelnd zur Musik bewegen. Ist doch super. Von daher, ja, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank. Also ich kann davon auch nur profitieren und kann es jedem ans Herz legen. Es macht unglaublich viel Spaß.
Ja, und man sieht natürlich, wie gesagt, auch schnell Fortschritte, ne? Da noch eine Figur, da noch etwas und schön, macht Spaß.
Du bist ja auch noch als Speaker für den Bereich Motivationsmanagement und auch so ein bisschen als Coach unterwegs und hast ja eben auch bei der Gambit deinen eigenen Kurs zum Thema Motivationsmanagement. Darüber hatten wir vorher schon so ein bisschen gesprochen. Und ich glaube auch, dass viele Leute dich als Vorbild sehen, gerade in den Bereichen. Würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, wie bist du zum Coaching eigentlich gekommen?
Ich sehe mich gar nicht als Vorbild. Ist überhaupt ehrlicherweise gar nicht mein Ding. Ich begleite sehr, sehr gerne. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich sowohl als Projektleiter sehr, sehr gerne mache. Ich will aber auch als Projektleiter da auch kein Vorbild sein. Ne? Ich möchte aber jemand sein, der, wie gesagt, anderen ermöglicht, ihren Job durchführen zu können. Und das ist im Bereich Motivationstraining und Coaching eigentlich genau das Gleiche. Ich möchte eigentlich mit den Menschen zusammen mitgehen, sie begleiten und vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Hinweis geben, was man denn tun kann, um das Ganze vielleicht für sich selber ein bisschen verträglicher, schöner, glücklicher zu machen. Darauf gekommen bin ich tatsächlich über meinen Sport. Ne? Und weil man mich, glaube ich, auch hier bei der Gambit als durchaus fröhlichen, gut gelaunten Menschen kennt. Ich lache sehr, sehr viel, habe sehr, sehr viel Spaß am Leben. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was dann auch vielen anderen Menschen auffällt. Und auch wenn man dann sagt, hey, man macht Triathlon, trainiert so und so viele Stunden in der Woche. Ich habe eben über das Thema Kommunikation gesprochen. Ich rede sehr, sehr viel darüber. Ja, dann ist das etwas, wo man hingeht und was den Leuten auffällt. Und eine gute Freundin von mir hat dann damals gesagt, hey, ich mache Workshops im Bereich positive Psychologie und könntest du dir vorstellen, da als Speaker aufzutreten und mal darüber zu berichten, so wie du jetzt auch gefragt hast, wie machst du das denn? Also wie strukturierst du dich? Wie ist so das Thema Zeitmanagement? Und da habe ich gesagt, ja, mache ich sehr, sehr gerne. Ich meine, präsentieren bin ich gewohnt aus meinem Job. Habe mir tolle Stories überlegt und mittlerweile hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Und als die liebe Sabine hier ankam und dann gesagt hat, hey, wir wissen, dass du das tust, hast du nicht auch Bock, das hier bei der Gambit zu machen? Habe ich gesagt, ja, klar, sehr, sehr gerne. Wenn der Bedarf da ist und die Leute haben da Spaß dran, dann machen wir das. Und so ist das entstanden.
Klasse. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für unser tolles Gespräch. Ich konnte wahnsinnig viel mitnehmen. Ich glaube auch unheimlich viele Learnings für unsere Zuhörenden da draußen. Wie sieht es denn aus, wenn wir deine Geschichte weiterverfolgen wollen? Wie können wir uns mit dir vernetzen und vielleicht auch mitbekommen, wie es dieses Jahr mit dem Triathlon für dich ausgeht?
Ja, ich bin natürlich, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, auf LinkedIn unterwegs. Da kann man mich durchaus kontaktieren. Ich bin ein Freund davon, auf viele persönliche Nachrichten auch zu reagieren. Ich bin da jetzt nicht so der große Influencer, aber freue mich natürlich über jede persönliche Nachricht, die ich da bekomme. Wenn ich Fragen beantworten kann, auch sehr, sehr gerne. Ich gerade diese Woche wieder zwei bekommen, die um das ganze Thema Ernährung im Triathlon sich dann gedreht hat. Beantworte ich auch sehr, sehr gerne, kann da immer nur meine Perspektiven widerspiegeln. Aber ich berichte da auch in der Regel jeden Freitag, ich brauche ja die Struktur, dann über meine Reise dann auch zur Challenge Rot. Und da kann man mich gerne verfolgen, ja.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht formulieren können. Vielen Dank, Sebastian, dass du heute ja in der Runde bei mir warst. So viel über deine Arbeit, aber auch natürlich auch über deine persönliche Passion Triathlon mit uns geteilt hast, dein persönliches Engagement und natürlich auch das große Thema Zeitmanagement. Ich glaube, dass unsere Zuhörenden heute unglaublich viel mitnehmen konnten. Also vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Mit Herz und Hirn, Geschichten aus der Unternehmensberatung. Ciao, ciao!